Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Niemöller, Freikorps und die Weimarer Republik. Der Theologe und Gründer der Bekennenden Kirche war ein Gegner der Weimarer Republik und im Frühjahr 1920 trat Martin Niemöller einem Freikorps bei. Und die Namen der Herren. Das Erzbistum Köln hat die heute geplante Veröffentlichung einer Untersuchung zum Umgang mit den Missbrauchsfällen abgesagt. Dazu ein Gespräch mit dem forensischen Psychiater Harald Dressing. Das Nachkriegsdeutschland kennt ihn als engagierten Pazifisten. Für viele ist Martin Niemöller das protestantische Aushängeschild. In einer aktuellen Biografie »Ein Leben in Opposition« des Historikers Benjamin Ziemann wird noch einmal deutlich, dass es im Leben des bekannten Kirchenmannes Widersprüche, Irrtümer und Umbrüche gab. Der 1892 in Lippstadt geborene Theologe Niemöller engagierte sich als Student auch in völkischen Verbänden und war ein Gegner der Weimarer Republik. Während des Ruhraufstandes 1920 war Niemöller einer der führenden Kommandanten des Freikorps Akademische Wehr Münster. Seiner paramilitärischen Kampftruppe gehörten rund 250 Studenten an. Und Niemöller gehörte in der NS-Zeit auch zu den Mitbegründern der Bekennenden Kirche. Hören Sie einen Beitrag von Carsten Krapitz über den streitbaren Protestanten Martin Niemöller.
Berühmt ist sein Zitat, als die Nazis die Kommunisten holten, habe er geschwiegen. Er war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe er geschwiegen. Er war ja kein Sozialdemokrat. Und am Ende dann:
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Martin Niemöller. Weniger bekannt ist dagegen seine deutschnationale Vergangenheit. Dem Pfarrberuf hatte der frühere Marineoffizier 1919 weniger aus religiös-pazifistischer Läuterung gewählt. Immerhin hatte Deutschland gerade den Ersten Weltkrieg verloren. Seine militaristischen Wertevorstellungen nahm der damals 28-Jährige mit ins Theologiestudium. In seinen bereits 1934 erschienenen Memoiren »Vom U-Boot zur Kanzel« erinnerte sich Niemöller an die Universität Münster.
Gleich zu Beginn des Semesters hatten ein paar ehemalige Offiziere begonnen, nationalgesinnte Studenten in einer deutschnationalen Studentengruppe zu sammeln. Und da ich für das eigentliche Korporationsstudententum wegen meines vorgerückten Alters keine rechte Neigung mehr aufbringen konnte, widmete ich mich in den Stunden, die mir übrig blieben, ganz dieser Aufgabe.
Aus diesem Umfeld heraus meldete er sich im April 1920 zu den Freikorps. Martin Niemöller, die spätere Ikone der Friedensbewegung. In den Ruhrkämpfen vor 100 Jahren führte er ein Freikorps an. Ein Bataillon von rund 250 Studenten. In seinem Buch schrieb Niemöller davon. Zuvor aber berichtet er vom Ende seines ersten Semesters. Am 13. März 1920 treffen Telegramme ein, die den Sturz der Weimarer Regierung zur Nachricht haben. In Berlin hat das Freikorps Lüttwitz eine nationale Regierung unter Kapp eingesetzt. Für etwa 100 Stunden. Überall im Land wird der Generalstreik ausgerufen, selbst an der Universität Münster. Mit den Worten »Unerhört so etwas« reißt ein Professor den Zettel vom Anschlagbrett. Brave Bürger zeigen sich entsetzt vom drohenden Aufruhr, wie Niemöller erzählt.
Aber der Generalstreik kam und im Industriegebiet wurde die Rote Republik ausgerufen. Die einzige ernstzunehmende Truppe, die es damals in Münster gab, war das Korps Lichtschlag, das sofort ins Industriegebiet geworfen wurde, weil man glaubte, die Unruhe noch meistern zu können.
Nur wurden die paar hundert Mann umgehend von den Aufständischen aufgerieben.
Und es waren nur wenige, die sich durchschlagen konnten oder als Verwundete in den Krankenhäusern untertauchten, um von dort in Zivilkleidung bei Nacht und Nebel weitergebracht zu werden. Natürlich hatte dieser Erfolg der Spartakisten die Wirkung, dass ihnen ungeheuer der Kamm schwoll.
Die angeblichen Spartakisten waren meist linke Sozialdemokraten, aber auch Anarchisten und Kommunisten, die nun im Ruhrgebiet vielerorts die Machtfrage stellten, von der sich auch der junge Martin Niemöller herausgefordert fühlte. Der Historiker Benjamin Ziemann hat vor kurzem in der DVA München eine erste wissenschaftliche Niemöller-Biografie vorgelegt, die auch von dessen Rolle in den Ruhrkämpfen berichtet.
Niemöllers Beteiligung an der Niederschlagung der Roten Ruhrarmee im Ruhrgebiet nach dem Kapp-Putsch 1920 hätte auch anders kommen können. Weil er war ja Marineoffizier gewesen und eine der Einheiten, die dem Lüttwitz unterstand, dem General, der putschte, war die Marinebrigade Löwenfeld. Und deren Kommandeur Wilfried von Löwenfeld hatte Niemöller Anfang 1919 noch bekniet, doch seiner Brigade beizutreten, hatte aber nicht gemacht. Also kam er erst 1920 nach dem Kapp-Putsch über die Uni Münster, wo er Theologie studierte, dann in diese Auseinandersetzung mit rein. Als Teilnehmer, auch Kommandeur eines Bataillons von zeitfreiwilligen Studenten, die dann ins Ruhrgebiet marschiert sind. Aber als die ankamen, um die Rote Ruhrarmee zu schlagen, war eigentlich der Kampf schon vorbei.
Oder wie Niemöller sich in seinem Buch meinte zu erinnern?
Überall, wohin wir jetzt kamen, wurden wir als Befreier aus der Hölle des Bolschewismus begrüßt. Und schlimm genug hatten die Spartakisten gehaust.
Dass sein Bataillon nicht zum Einsatz kam, erklärt Niemöller mit der Feigheit seiner Feinde. Über die vermeintlichen Spartakisten schreibt er:
Nur wenige jedoch waren zu fassen. Die Leute liefen längst wieder als harmlose Zivilisten herum. Und nur wenn sich unsere Leute einzeln zeigten, wagten sie zu schießen oder sonst tätlich zu werden.
En passant berichtet Niemöller dabei von einer Episode, die man heute als Kriegsverbrechen deuten könnte.
Am 7. April trafen wir auf dem Marsch nach Gastrop in Mengede mit dem Korps Gabke zusammen und mit den Pfefferlingen des Hauptmanns von Pfeffer. Dort sahen wir eine ganz eigenartige Methode, die gefangenen Spartakisten in sicherem Gewahrsam zu halten. Man ließ sie zu vieren als erstes Glied in den einzelnen Gruppen marschieren.
Was für ein Spaß! Demnach wurden in Straßen vor jeder marschierenden Freikorpsgruppe gefangene Kämpfer der Roten Ruhrarmee als Schutzschild hergetrieben. Vielmehr aber hatte Niemöller vom Ende der Ruhrkämpfe nichts zu berichten. Schon wenige Tage später, nach einer Parade in Münster am 23. April 1920, löste sich sein Regiment auf. Sein Biograf meint:
Das ist paradox, es hätte auch anders kommen können. So war das eher ein kurzes Intermezzo. Niemöller hat sich für 3 Wochen von seinen Studien verabschiedet und war dann nach 3 Wochen wieder zu Hause.
Auch darüber schrieb Niemöller:
Als ich nach Hause kam, war es mir zweifelhaft geworden, ob der nationale Schwung, der in der Jugend und in den alten Frontsoldaten lebte, stark und rein genug sei, um in der kommenden Zeit ein neues zu gestalten.
An großen Worten für kleine Taten fehlt es Martin Niemöller nicht.
Dieser Kampf auf deutschem Boden, wobei Deutsche gegen Deutsche standen, hatte aufs Neue die tiefe Not offenbart, die seit Kriegsende als Last auf unserem Volke lag. Es fehlte an Führung, es fehlte an einem großen Ziel, es fehlte vor allem an den inneren und sittlichen Voraussetzungen für ein echtes völkisches Wollen und Handeln.
So Pfarrer Martin Niemöller im Rückblick 1934. Während in Deutschland bereits Hunderttausende Juden entrechtet, verfolgt oder ins Exil getrieben und unzählige Menschen auch ermordet wurden, sinnierte der Mitbegründer der Bekennenden Kirche von den Voraussetzungen für ein echtes völkisches Handeln. Niemöllers Notbund, dem zeitweilig über 7000 evangelische Geistliche angehörten, kämpfte für höchstens 100 evangelische Pfarrer, denen eine jüdische Herkunft nachgewiesen worden war. Versteht man, wie der Historiker Benjamin Ziemann unter Widerstand die Solidarität mit Fremden, so war Martin Niemöller im Dritten Reich kein Widerstandskämpfer. Und dennoch brachte ihn sein Kirchenverständnis für 8 Jahre ins Konzentrationslager. Mit den vielen Widersprüchen seiner Biografie, den Irrtümern wie auch seiner gezeigten Haltung zur Demokratie, verkörpert Martin Niemöller wie kaum ein anderer Kirchenrepräsentant die Geschichte des deutschen Protestantismus im 20. Jahrhundert. Dass nun ausgerechnet Niemöller zur Ikone der Friedensbewegung avancierte, sieht Benjamin Ziemann kritisch.
Das ist in gewisser Hinsicht ein Missverständnis. Erstens mal, weil andere vielleicht besser geeignet gewesen wären als Galionsfigur, Gollwitzer zum Beispiel. Es ist ein Missverständnis, weil ja niemand nachgefragt hat, in den 60er und 70er Jahren niemand wissen wollte, was Niemöller eigentlich vor 1945 so gemacht hat oder auch als Student in Münster. Aber das ist eine historische Bedeutung, die natürlich wichtig war für das Selbstverständnis derjenigen, die sich als Linksprotestanten definierten. Und da kam jemand, der sagen konnte, ich war mal kaiserlicher Offizier und jetzt bin ich Pazifist und überzeugter Weltenbummler in Sachen Pazifismus, kam da natürlich gerade recht.
Martin Niemöller war ein Leben lang in Opposition, auch gegen die Weimarer Demokratie.
Carsten Krapitz mit einem Beitrag über die wenig bekannte Seite des Theologen Martin Niemöller. Die für heute mit Spannung erwartete Pressekonferenz, auf der ein Bericht zum Umgang mit den Missbrauchsfällen vorgestellt werden sollte, hat das Erzbistum Köln kurzfristig verschoben. Es seien noch rechtliche Fragen zu klären. Weiterhin heißt es in der Begründung, es bestünde die Gefahr, dass durch mögliche Klagen die komplette Studie in Misskredit gebracht werden könnte. Aber hätte man das nicht klären können, bevor man in der Presse ankündigte, Namen von Verantwortlichen zu nennen, die ihrer Verantwortung nicht nachkamen? Meine Kollegin Christiane Florin sprach mit dem forensischen Psychiater Harald Dressing über das heikle Thema Namensnennung.
Sie haben vor 1,5 Jahren die MHG-Studie veröffentlicht. Diese Studie hat das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland erfasst, zumindest im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Und darin war alles anonymisiert. Die Namen von Beschuldigten und von Opfern sowieso, aber auch die einzelnen Diözesen waren nicht identifizierbar. Warum war das so?
Ja, das war der Wunsch unserer Vertragspartner, dass die Daten alle anonymisiert erfasst werden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es für uns auch nicht so bedeutsam gewesen, das jetzt einzelnen Diözesen zuzuordnen, weil wir eine epidemiologische Studie machen wollten. Da kommt es auf die Gesamtstichprobe an und nicht auf einzelne Diözesen.
Hat es auch gewisse wissenschaftliche Vorteile, alles zu anonymisieren?
Ohne Zweifel, und das zeigt sich jetzt ja auch, sind bestimmte Dinge, wenn man Akten, personenbezogene Akten studiert, muss man bestimmte rechtliche Dinge im Vorfeld klären. Als Wissenschaftler kann man ja dann auf Befunde stoßen, die möglicherweise strafrechtlich noch relevant sind oder aber nicht mehr strafrechtlich relevant, aber für die Betroffenen von enormer Wichtigkeit. Und dann brauchen Sie als Wissenschaftler auch ein sauberes Konzept, wie man mit solchen Daten umgehen darf. Das ist derzeit nicht geklärt. Als Wissenschaftler darf ich nicht einfach auch Namen nennen, die mir bei solchem Aktenstudium bekannt werden, weil ich mich dann eventuell auch eigener strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt sehen könnte.
Das heißt, wenn Sie Namen gesehen hätten von Fällen, die noch nicht verjährt sind, hätten Sie nicht sagen können, so, das muss jetzt an die Staatsanwaltschaft?
Bei strafrechtlich relevanten Dingen durchaus, aber das Problem ist ja eigentlich weitergehend noch, dass man also auch auf Dinge stoßen kann, die strafrechtlich verjährt sind, aber trotzdem für Betroffene und auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung sind. Etwa wenn Verantwortliche, die jetzt noch in Amt und Würden sind, sich falsch verhalten haben, ohne dass das strafrechtliche Konsequenzen jetzt noch haben kann. Ja.
Wie definieren Sie Vertuschung?
Vertuschung ist das bewusste, willentliche Verschleiern. Wir sprechen jetzt über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, von solchen Tatvorgängen, dass andere Menschen davon nicht erfahren und das Ansehen der eigenen Institution geschützt wird und die Nöte und Interessen von Betroffenen hintangestellt werden. Das würde ich als Vertuschung sehen. Und das haben wir in der MAG-Studie zeigen können, dass ein probates Mittel, was da angewendet wurde, die Versetzung von Beschuldigten gewesen ist in andere Diözesen oder in andere Gemeinden, ohne dass diese aufnehmenden Diözesen oder Gemeinden unter Umständen von den Missbrauchsvorwürfen Kenntnis hatten, was natürlich wirklich grob fahrlässig ist.
Während unser Gespräch zu hören ist, hätte eigentlich eine Pressekonferenz des Erzbistums Köln stattfinden sollen. Diese ausgefallene Pressekonferenz ist der Anlass unseres Gesprächs. Da hätten die Ergebnisse einer Untersuchung präsentiert werden sollen, die erstmals Verantwortliche benennen. Verantwortliche im Erzbistum Köln. Eine Rechtsanwaltskanzlei hat diese Untersuchung gemacht. Und zwar dieselbe, die auch schon vor 10 Jahren für das Erzbistum München tätig war. Der Generalvikar des Erzbistums Köln hat gesagt, es werden Namen genannt, es gibt keine Tabus. Das stammt aus einem Interview im Februar dieses Jahres. Nun findet diese Pressekonferenz aus juristischen Gründen nicht statt. Aber bevor wir ein bisschen über die Gründe nachdenken, würde ich gern wissen, was unterscheidet eine juristische Untersuchung von einer wissenschaftlichen, wie Sie es in der MHG-Studie gemacht haben?
Also Wissenschaft ist immer ein Herangehen an ein Problem mit transparenten Konzept, mit Hypothesen, die geprüft werden, die man bestätigen oder falsifizieren kann. Ein Vorgehen, das zum Beispiel jetzt bezogen auf die katholische Kirche für alle Diözesen in gleicher Weise vorgeht. Also das ist ja das, was ich durchaus auch kritisch sehe, wenn jetzt im Nachgang zur MAG-Studie einzelne Diözesen weitere Untersuchungen in Auftrag geben. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Manche Diözesen nennen das Studien. Das sind aber keine Studien in dem Sinne, wie ich das eben definiert habe, sondern das sind Untersuchungen nach nicht näher definierten Regeln, die auch nicht einheitlich in den einzelnen Diözesen gehandhabt werden.
Sie haben jetzt angesprochen, dass nicht nur Köln, sondern auch Münster, Paderborn, Hamburg, Essen und München eigene Untersuchungen in Auftrag gegeben haben, aber eben keine einheitliche Studie, die an die MHG-Studie anknüpft. Hätten Sie den Auftrag gern gehabt?
Ich hätte den nicht gerne gehabt. Ich will mich auch nicht um irgendwelche Studien bewerben. Aber ich glaube, wir haben mit der MHG-Studie eine Studie vorgelegt, die national und international große positive Resonanz gefunden hat, die auch wirklich in hochrangigen wissenschaftlichen Journals publiziert wurde. Das ist im Übrigen auch ein Kriterium von Wissenschaft, dass die Daten, die man erhebt, auch in der wissenschaftlichen Community Anerkennung finden und in sogenannten Peer-Review-Journals dann auch publiziert werden können. All das kann in diesen kleinen Studien, wird es nicht der Fall sein, dass sie das hochrangig publizieren können. Und ich glaube, es ist vielleicht eine Chance vertan worden, weil wir haben ja anonymisierte Fälle erhoben in der MAG-Studie. Man hätte jetzt in einem zweiten Schritt durchaus diese Fälle sich anschauen können, nicht nur bezogen auf die Beschuldigten, sondern auch auf die Netzwerke der Verantwortlichen. Wie sind die damit umgegangen? Wer hat davon gewusst? Bevor man eine solche zweite Studie macht, hätte aber ganz klar vorab geklärt werden müssen, welche Rechte und welche Pflichten hat diese Kommission, die sich an eine solche Studie heranwagt. Und eine solche Kommission müsste auch zwingend wissenschaftlich interdisziplinär besetzt sein. Sie brauchen Juristen, Kriminologen, Soziologen, Ärzte, Psychologen, also das gesamte Spektrum.
Und eben nicht nur Juristen. Nun wurde die Veröffentlichung der Ergebnisse im Erzbistum Köln vorerst abgesagt bzw. verschoben. Das Erzbistum sagt, eine juristische Untersuchung der Untersuchung habe ergeben, dass es gravierende äußerungsrechtliche Bedenken dagegen gibt. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass noch lebende Beschuldigte gegen die Nennung ihres Namens Einwände erheben, dass die nicht möchten, dass ihr Name genannt wird. Das ist eigentlich nicht so überraschend, dass Namen brisant sind. Das heißt schon in der Bibel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und wir kennen das aus unserer journalistischen Arbeit ja auch. Wie gehen Sie vor, wenn Sie Namen nennen wollen?
Ich nenne keine Namen in einer Studie und wenn ich das machen würde, müsste das im Vorfeld wirklich sauber abgeklärt sein. Das ist übrigens etwas, was ich von Anfang an gesagt habe. Deswegen wundert mich das jetzt auch nicht, dass diese Pressekonferenz zu der Untersuchung abgesagt wurde. Das sind genau Themen, die man eigentlich, bevor man eine solche Studie angeht, klären muss, sauber klären muss für alle Beteiligten. Mir sind ähnliche Untersuchungen auch angeboten worden, die ich abgelehnt habe, weil genau das nicht geklärt ist. Und Sie können nicht Wissenschaftler oder eine juristische Kanzlei in irgendeine Bredouille bringen, wenn solche Rahmenbedingungen nicht geklärt sind. Man könnte das klären, die Politik könnte das klären. Man könnte auch, wenn Sie denken an den VW-Dieselskandal, da hat ja auch eine Anwaltskanzlei sich auf ihr Schweigerecht berufen. Diese Untersuchungsergebnisse sind einfach beschlagnahmt worden.
Welche Rolle geben Sie da der Politik?
Die sind durchaus auch zögerlich, finde ich. Jedenfalls kann ich nicht erkennen, dass da wirklich sehr forscht nach einer wirklich verlässlichen Lösung gesucht wird für die Leute, für die Kommissionen, die solche Untersuchungen dann durchführen sollen.
Ich hatte beim Erzbistum Köln unter anderem nachgefragt, welche Akten außer den Personalakten noch ausgewertet worden sind und wurde um Verständnis dafür gebeten, dass diese Frage jetzt nicht beantwortet werden könne. Welche Akten wären denn sinnvoll, abgesehen von den nur auch schon mehrfach ausgewerteten Personalakten?
Genau, also das ist ja weitgehend sinnlos. Es müssten jetzt sozusagen jedem Beschuldigten auch die Akten durchgesehen werden von den Personen, die Personalverantwortung für diese Menschen hatten, aber auch darüber hinausgehend nicht nur Personalakten, sondern zum Beispiel Sitzungsprotokolle von Personalkonferenzen und so weiter. Also und dann können Sie die Netzwerke erkennen, wer wusste etwas. Also das könnte man sehr schön aufarbeiten dann auch. Ja.
Personalkonferenz würde bedeuten, da sitzt in der Regel der Bischof, da sitzen die Weihbischöfe, da sitzt der Generalvikar, der Personalverantwortliche des Bistums. Und da kommen dann so Fragen, welcher Priester wird aus welchen Gründen versetzt oder wer ist aus welchen Gründen in einer Therapie. Da kämen solche Fragen auf den Tisch und da könnte man sehen, wer war anwesend und wer hat da zugestimmt. Das meinen Sie?
Es ist anzunehmen, dass das so dokumentiert wird. Also davon gehe ich aus, es ist eigentlich Standard. Ja.
Ein einfacher Weg, Datenschutzprobleme zu umgehen, könnte sein, dass Amtsinhaber, sagen wir mal Bischöfe, Generalvikare, Personalverantwortliche öffentlich sagen, ich habe vertuscht. Ein paar wenige waren dazu bereit, etwa der frühere Erzbischof von Hamburg, Werner Thissen, hat in einem Video immerhin Fehler eingestanden. Ist es naiv, so etwas zu erwarten, dass das auch noch andere machen können?
Es wäre moralisch in jedem Falle zu erwarten, eigentlich auch nicht naiv, sondern ist letztlich auch ein Zeichen von Stärke. Und es sind auch nicht einzelne Personen gewesen, die Fehler gemacht haben oder vertuscht haben. Also ich gehe davon aus, dass das eher Netzwerke gewesen sind von weiteren Mitwissern. Ja. Das kann runtergehen bis zur Pfarrsekretärin, die vielleicht etwas gewusst hat und hinter vorgehaltener Hand irgendetwas gemunkelt hat.
Erwarten Sie so etwas noch, diese Art von Schuldbekenntnissen?
Es ist viel Zeit vergangen. Ich halte nichts für unmöglich. Besonders optimistisch bin ich jetzt nicht, aber es bewegt sich ja doch einiges in der katholischen Kirche und vielleicht, man soll die Hoffnung nicht aufgeben, würde ich mal sagen. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Öffentlichkeit, nicht nur die Betroffenen, also man darf das nicht auch auf die Schultern der Betroffenen verlagern, sondern es ist auch ein Interesse der Öffentlichkeit, auch der Mitglieder der katholischen Kirche, dass die sich für solche Dinge interessieren und den Verantwortlichen da auch den notwendigen Druck machen.
Das Kölner Bistum hat kurzfristig den Missbrauchsbericht wegen rechtlicher Unklarheit verschoben. Darüber sprach Christiane Florin mit dem forensischen Psychiater Harald Dressing. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Und gleich geht es hier bei uns weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz mit dem Thema Gut für uns und die Umwelt mit weniger Plastik auskommen.